Der Anstaltsleiter ist ein hoffnungsloser Fall und für die drei Damen sehe ich ebenfalls schwarz.
Wirklich?
Ja.
Aber hören Sie mal, den drei Damen muss man doch irgendwas raten.
Raten? Ja. Was wollen Sie denn raten? Ja. Raten bringt. Ich habe mich auch beraten lassen von der Firma McKinsey. Ich habe sie in mein Unternehmen geholt und sie haben sofort gesagt, Personal abbauen. Ich habe gesagt, ich bin Solist, du Arschloch.
Ja, dann...
Komport Nummer 253, Guttentritt. Hallo und herzlich willkommen zum 253. Komport, den ich am heutigen doch wieder im windlich kalten und erst viel zu spät sonnig geworden seienden Freitag, dem 4. März 2011 aufgenommen habe.
It is 12:28.
Ja. Ping-Ping-Schuhe. Das Intro kommt aus Neues aus der Anstalt Nummer 40 der Januarsendung, wenn mich nicht alles täuscht. Herr Rebers ist beraten worden. Mhm. Ja. Und inhaltlich habe ich heute wieder die klassische Dreiteilung im Angebot. Zwei Teile Politik und ein Teil Space Tech mit Meldungen von Apple. Und den guten Tritt oder Goodbye, wie es bei Twitter so schön heißt, den habe ich in Teil 2 verstaut. Und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur zuhört, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich erstmal Meldungen zum bzw. aus dem Space verstecken. Logischerweise ist schließlich eine Shuttle-Mission im Gange. Dann habe ich mit dabei Fanboy-Nachrichten. Dann gab es eine Keynote, die natürlich auch gebührend gewürdigt werden will. Eine Apple-Keynote, Atommeldungen, zwei LHC-Meldungen sind mir in die Finger gefallen und natürlich mehr. Minus 1 Grad, eisfoggige, chillige Greetings. Können allerdings auch minus 3 sein. Ist auf jeden Fall minus 4 oder minus 5 Grad gefühlt. Der Wind geht so aus dem Nordwesten. 9 km/h hat die App hier. Und Twitty auf dem 3G geht jetzt gar nicht mehr. Knallt mir immer um die Ohren. Braucht erst ewig zum Starten und dann knallt er mir irgendwann um die Ohren. Aber ja, so, da bin ich dann wieder. Mit erstmal Space-Meldungen. Als mir da zum Beispiel in die Hand gefallen wäre die offizielle Startzeit von STS 133. Ja, Helden. Nämlich die offizielle Startzeit von STS 133, Discoverys letzte Mission, letzte Woche Donnerstagabend, war 21.53 Uhr, 24,016 Sekunden GMT. Das Startfenster endete übrigens auf 27 Sekunden. Oder anders ausgedrückt, nicht mal mehr 3 Sekunden waren noch übrig. Das meine ich mit Startkrimi von der letzten Woche. Wobei... da ist mir ja nur ein Teil vom Krimi aufgefallen. Der zweite Teil, dass nämlich SRO dann noch auf Veto stand und einen blöden Kack-Schalter noch umlegen musste und sich dafür dann nochmal so bummelig eine halbe Minute Zeit gelassen hat. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mir die Videos angeguckt habe und zusammengeschnitten habe. Aber ja, also viel Platz war da nicht. So, dann ist am Samstag das Shuttle erfolgreich an der ISS angedockt, 20.14 Uhr, 3 Minuten vorm Zeitplan. Eigentlich waren sie wohl irgendwie ganz arg weit hinterm Zeitplan, haben dann aber irgendwie eine 3 Minuten Pufferzeit, die sie gehabt hätten, einfach nicht wahrgenommen und sind direkt dann ins Docking gegangen. Dann haben sie irgendwie eine Weile gebraucht, bis dann die relativen Bewegungen ausgeglichen waren und dann konnten sie sich endlich richtig schön fest andocken und dann rüber wechseln. So, dann kam am Sonntag noch die Info, dass eine Focused Inspection übrigens nicht nötig ist. Also die Hitzeschutzkacheln, das Thermal Protection System sieht gut aus. Da gibt es keine Areale, wo man nochmal irgendwie genauer hingucken müsste, bevor man dann sagen kann, passt oder gegebenenfalls sagen müsste, nein, passt nicht. Also es gab wohl irgendwie 3 oder 4 Events, die man beim Start sehen konnte, wo da irgendwelche Teile gegen die Hitzeschutzkacheln gedodged wären. Aber die waren spät genug, dass sie eben nicht mehr in der kritischen Phase waren. Und ganz offensichtlich sind da keine Schäden gewesen, die ernsthaft irgendwen aufhalten hätten können. Von daher, ja, passt schon. Immerhin gab es diesmal keine Medienberichte darüber. Ha, und da sind große Stücke gegen das Shuttle geprallt. Ob es jemals wird landen können. Das hatten wir ja auch schon mal. Da habe ich mich dann drüber aufregen können. Aber ja. Was dann auch passiert ist, am Montag, Mittag, ist Endeavour ins Vehicle Assembly Building umgezogen. STS-134, Endeavours letzte Shuttle-Mission, ist im Moment geplant für den 19. April. Ist also auch nur noch gerade mal anderthalb Monate raus. Und ja, jetzt ist Endeavour ins VAB gebracht worden, da entsprechend per riesigem Kran hochgehoben, rübergehoben über diverse Absperrungen. Und an den externen Tank inklusive soll der Rocket Booster angebracht worden. Und wird dann irgendwie, ich meine diese Woche, also jetzt in der kommenden Woche irgendwann aufs Launchpad rausfahren. Das ist die Mission, wo das Alpha Magnetic Spectrometer vom LHC mit ins All gebracht werden soll zur ISS. Und ja, mal gucken. So, dann am Dienstag gab es die Meldung, dass STS-133 um einen Tag verlängert wurde. Inzwischen gab es die Meldung, da ist nochmal ein Tag bei runtergekommen. Jetzt haben sie irgendwie zwei Tage mehr als eigentlich ursprünglich vorgesehen. Gut, die waren ja sowieso als ziemlich arg kurze Mission zuletzt im Outline gewesen. Von daher geht das alles. Na, weil die zusätzlichen Tage können sie jetzt genehmigen, weil Discovery und Endeavour haben ein Space Station to Shuttle Power Transfer System. Das ist PTS. Was effektiv heißt, die müssen für ihre Stromversorgung nicht ihre eigene Energie nutzen, sondern können sich bedienen bei den großen Solarpanels von der ISS. Weil die haben da schlicht und ergreifend, können die da so eine Art Steckdose benutzen. Das hat Atlantis nicht. Atlantis müsste für jeden einzelnen Tag die eigene Stromversorgung selber sicherstellen. Und Scherz ist das ja, die ganzen Zeitpläne nicht so geschnitzt sind, dass an dem Tag, wo sie ablegen, sie dann sofort wieder landen müssen, sondern sie müssen noch ein paar Tage Luft drin haben in ihrem Zeitplan, falls das Wetter zum Beispiel mal nicht mitspielt. Aber ja. So. Dann ist beim ersten Außenbordeinsatz beim EVA, was auf Deutsch immer gerne Weltraumspaziergang genannt wird, aber ich glaube nicht, dass das was mit einem Spaziergang zu tun hat, ist bei, was haben die gemacht? Die haben, glaube ich, irgendwie die große kaputtgegangene Pumpe durch die Gegend geschoben und da ist irgendwie die Controllerstation vom Roboterarm, vom Stationsroboterarm gecrashed. Fump. Und das war so ein bisschen unpraktisch, weil da hing dann gerade ein Astronaut am Arm. Und muss ich mal gucken. The Prime Workstation for the International Space Station robot arm just crashed, forcing the outpost crew to switch to a backup so the spacewalk going on outside the complex can continue. Haben sie aber sauber hingekriegt. Die haben da irgendwie innerhalb kurzer Zeit die Backup-Station wieder hochgefahren und dann lief da wieder alles weiter. Scherz war halt nur die Primary Station, die war halt direkt im großen Rausguck-Dings in Cupola. So dass sie also direkt halt einfach nur einmal hochgucken und dann sieht man schon, was so draußen los ist. Und die Ersatzstation, die war halt im US-Labor Destiny. Ja, aber dann haben sie da halt entsprechende Bildschirme und Kameras und alles. Geht auch. Die haben ja schließlich jahrelang da mit der Station den Arm geführt. Also von daher, ja, haben sie hingekriegt, aber war halt nicht nett, dass da Technik umkippt. So, dann ist am Dienstag der Ex-MPLM Multipurpose Logistics Module, jetzt PMM, Permanent Multipurpose Module, Leonardo aus dem Kofferraum von Discovery rausgeholt und an die Station geklebt worden. Kronk. Nachdem irgendwie noch am Andock-Tag irgendeine Palette hatten sie dabei, irgendwelches Zeug, keine Ahnung, was da drauf war, rausgeholt und angepackt wurde. Mit irgendwie dreimal Umgreifen für die Arme. Aber ja, jedenfalls ist jetzt also auch Leonardo offiziell auf der ISS angekommen am Dienstag. Und ja, inklusive irgendwie jeder Menge Inhalt. Dafür gab es dann noch die Meldung, dass der Flyaround abgesagt ist. Also da gab es, hatte ich glaube ich irgendwie nie im Podcast erwähnt, aber es gab mal zwischendurch so die Überlegung, hey, wenn wir jetzt Discovery da oben haben, jetzt gerade zu Besuch sind, ein japanischer HTV, ein europäischer ATV und ich glaube auch noch irgendwie eine russische Progress. Also da ist jedenfalls so ungefähr alles, was wir an Besuchern auf absehbare Zeit haben, da. So, da könnte man doch eigentlich mal irgendwie mit einem russischen, mit einer russischen Soyuz ablegen, eine Runde rumfliegen und ein paar richtig coole Fotos machen, die natürlich nur für die Ingenieure, hust, hust. Also da hätte man wunderschön was machen können. Haken daran ist, kommt jetzt nicht, weil die Russen haben Angst davor, mit ihrer TMA M01M ist es, glaube ich, abzulegen. Das ist ja so eine ganz neue vollelektronische Soyuz, die da jetzt die ältere von den beiden an der Station angedockten Soyuz wäre. Und da haben sie irgendwie Angst davor, mit der abzulegen, weil da haben sie keine Ahnung, ob sie die dann sauber wieder hinkriegen oder was, keine Ahnung. Das wollen sie halt irgendwie nicht. So, und mit der neueren ablegen, auf die Gefahr hin, dass wenn irgendwas schief geht, die dann halt notlanden müsste, also halt landen müsste, wollen sie auch nicht, weil, ja, geht halt nicht. Na, dann müssten ja die, die länger oben sind, dann noch länger oben bleiben und das wollen sie irgendwie nicht in Tralali. Also jedenfalls gibt es dann keine Fotogelegenheit. Was es dann allerdings hoffentlich geben wird, ist, wenn die Discovery ablegt und eine Runde um die ISS rumfliegt, dass die dann ein paar Fotos machen wird, aber eben ohne Shuttle auf den Bildern. Ist ja logisch, das Shuttle kann sich schließlich nicht selber fotografieren. Ja, so, genau, das dazu. Dann gibt's Fanboys-Nachrichten. Das ist der Fanboy-Ecke. Und zwar gibt's irgendwie, nachdem ja letzte Woche die allererste Developer-Preview von macOS 10.7 Lion rausgekommen wurde, haben sich dann auch ein paar Leute das angeguckt und haben den NDA aus dem Fenster getreten und trotzdem veröffentlicht, was sie gefunden haben. Da gibt's dann zum Beispiel irgendwie neuen Support für eine separate Recovery-Partition. Na, weil bisher ist es so, wenn irgendwie ein Mac ein Problem hat, dann muss man den von einem externen Medium booten und kann dann von da aus, also üblicherweise von einer DVD, kann dann von da aus irgendwie Reparaturversuche loslegen, beziehungsweise beim MacBook Air gibt es einen USB-Knubbel, der dann als Recovery-System dient. By the way, ich habe mir natürlich ein MacBook Air zugelegt und bin da auch immer noch einigermaßen begeistert von. Scheiße, ist das schnell. Aber ja. Und jedenfalls gibt es da jetzt also eine Recovery-Partition, die da schon gefunden wurde, was darauf hindeutet, dass dann nämlich der Zwang zu einem Medium, einem externen, dann nicht unbedingt mehr durchgesetzt werden muss. Ist ja auch einigermaßen logisch, wenn man da zum Beispiel sich vorstellt, dass die nächste Mac-Betriebssystem-Version schlicht und ergreifend auch über den Mac-App-Store angeboten werden könnte. Wenn man dann noch irgendwie eine CD oder einen USB-Stick bekommen soll, ja, wie soll das denn gehen? Zum selber ausdrucken? Soll angeblich da Trim-Support für SSDs drin sein. Also, dass man irgendwie das Betriebssystem der SSD mitteilen kann, so, ich habe da jetzt Daten gelöscht. Wenn ich das nächste Mal dran rumschreibe, dann weißt du, dass ich nur das meine, was ich auch schreibe. Und da der Rest, der ist da gar nicht mehr. Was dafür sorgen soll, dass SSDs halt nicht irgendwann im Laufe der Zeit lahmarschiger werden. Da hoffe ich noch drauf, dass das dann einigermaßen zeitig auch zu mir kommt. Weil ich habe ja jetzt schließlich eine SSD im R. Dann soll irgendwie als Minimum-CPU ein Intel Core 2 Duo nötig sein, was dann irgendwie die allerersten Intel-CPUs aus dem Boot werfen würde. Und außerdem sollen da ein paar Sicherheitsexperten eingeladen worden sein, doch auch mal einen Blick drauf zu werfen. Und zwar bevor es irgendwie rauskommt. Ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch von Samstag kommt eine Trojaner-Meldung, weil Sophos, die ja Virenschutzsoftware verkaufen wollen, haben dann rausgefunden, es gäbe da mal wieder einen ganz schlimmen Virus. Ja, der neue erste Virus auf dem Mac, was irgendwie eine Abwandlung von einem Windows-Virus-Vieh sein soll und tralali. Remote Administration Tool genannte Werkzeuge gewähren nämlich Angreifern Zugriff auf zahlreiche Funktionen fremder Rechner, meist Windows-PCs. Und da soll jetzt irgendwie wieder mal was gefunden worden sein. Die Vermutung, dass es dem Antivirensoftwarehersteller darum geht, Antivirensoftware zu verkaufen, für den Mac bietet sich an. Weil, also, mir wäre immer noch nicht bekannt, dass irgendwo irgendwas auch nur annähernd in the wild gefunden worden wäre. Mag ja sein, dass das macOS irgendwie weniger sicher wäre als das Windows, aber Anzahl erfolgreicher Angriffe ist nicht nur wegen der Verbreitung auf dem Mac irgendwie geringer. Oder liegt es nur an der Verbreitung? Will mir ernsthaft irgendjemand erzählen, dass es nur daran liegt, dass keiner einen Mac hat? Weil inzwischen ist der Mac ja doch einigermaßen verbreitet. Aber hey, spricht eigentlich meine sprechende Uhr noch oder ist die irgendwann erfroren? Komm raus. Na, läuft noch. Ja. So, dann haben wir, was haben wir denn hier Schönes? Achso, auch nochmal ein neues Löwen-Features. Da hat der Boy Genius Report berichtet, dass da neue Features ausgegraben wurden, eben Trim Support, die Recovery-Partition, Possible Dropbox-like Functionality for Mobile Me Storage, Find My Mac Functionality, Removed Support for PowerPC Applications, oder anders ausgedrückt, dann ist bummelig. 5 Jahre nachdem es keine neuen PowerPC-Macs mehr gibt, wird dann auch der Support für die alten Anwendungen abgesägt. Weil, naja, Anwendungen, die seit 5 Jahren nicht mehr angepasst wurden. Ja, Gott, ich habe genau eine. Und die ist auch mehr so aus der Kategorie, ja, kann man sich angucken, aber irgendwie Funktionalität. Nun ja. Dann gibt es Podcast Producer at Huru Podcast Production Tool letting you create various shows, episodes and effortless edit, upload and share your podcasts. Da sag ich schon mal, ich hab jetzt schon einen Workflow. Der funktioniert auch. Von daher, aber ja, ich bin ja immer daran interessiert, wenn es irgendwie neues, besseres, schnelleres, effizienteres Zeug gibt, klar. Am besten noch mit automatischem Upload, das wäre mir recht. Aber ja, also es gibt jedenfalls immer wieder so ein paar schicke Features. Plus, was jetzt auch bekannt geworden ist letzte Woche. Oh, Leute. Rollt mit euren Kackrollkoffern doch nicht alle 10 Kilometer weit auseinander rum. Was da auch aufgefallen ist, die Serverversion von macOS, die es bisher immer noch separat gab, die ist dieses Mal wohl mit drinne. Also zumindest erstmal ist 10.7. Wenn man sich das kauft, kriegt man da wohl irgendwie die Möglichkeit, bei der Installation zu entscheiden, nee, ich möchte jetzt hier Server installieren. Und zack, dann hat man irgendwie einen macOS-Server. Was auch immer man mit einem macOS-Server anfängt, keine Ahnung. Aber ja, genau, die Sicherheitsexperten, die hatte ich aber eben schon erwähnt. Dann habe ich eben, glaube ich, schon irgendwie in so einem Nebensatz erwähnt, hier mein herzallerliebstes 3G, mit dem ich das Outline immer angucke. Das hat am Montag ein ganz böses Problem sich zugelegt, nämlich es wollte irgendwie nicht mehr booten. Gut, den Trick kannte ich schon. So frei nach dem Motto, wenn er nicht mehr booten will, dann muss man halt mal gucken, ob man ihn irgendwie in den Restore-Modus kriegen kann und dann per iTunes restoren kann. Weil das hatte er ja schon mal. Da hat er mir nämlich das Problem angetan, dass er irgendwie, als ich im AEZ unterwegs war, irgendwann nicht mehr booten wollte. Und dann immer beim Versuch wieder hochzufahren, irgendwann klock, war er weg. Und ja, entsprechend hatte ich mir dann auch schon angewöhnt, ihn immer nur an irgendwo einer Stromversorgung oder einem Computer hochfahren zu lassen. So, dieses Mal hatte ich ihn am Rechner hängen gehabt und nachdem er 5 Minuten lang das Apfelsymbol gezeigt hat, war vom Rechner immer noch nicht zu sehen, dass der jetzt irgendwie mein iPhone hören würde. Und ja, also habe ich ihn restored am alten Rechner, also am MacBook Pro, weil das Backup da ist ja gerade mal irgendwie einen Tag älter als auf dem Air gewesen und Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, jetzt hat er ein 421 auf die Nase gedrückt bekommen. Aber immerhin ohne vorher irgendwie ein 12-stündiges Backup zu fahren. Aber ja, gut, ich habe ihm dann jetzt hier schon Find My iPhone eingebaut und die jetzt auch wieder stimmende Reihenfolge der Playliste. Der smarten Playlisten ist nett, ist aber jetzt kein Feature, was ich irgendwie dringend gebraucht hätte. Da hatte ich danach dann das Problem, dass ich dann die Tethering-Tests auch nochmal wiederholen wollte. weil Krankenhauszertifizierung erfordert, dass alle Tests sauber durchgelaufen sind und mit einem neuen OS, naja, lieber nochmal getestet. Wobei ich jetzt irgendwie das Problem habe, dass ich das eher nicht über Kabel online kriege. Also so USB-Kabel-Tethering scheint nicht zu funktionieren. Keine Ahnung warum. Müsste ich mal bei Gelegenheit nochmal das Pro gegentesten, aber ja. So. Dann gab es am 1. März, das müsste Dienstag gewesen sein, gab es das Gerücht bei Boy Genius, da hätte irgendwie ein Apple-Mitarbeiter, ein Anonymous Apple Staffer, soll angeblich in Richtung Cult of Mac verkündet haben, naja, also jetzt hier so das iPad 2, da braucht man gar nicht sich groß drauf freuen, viel cooler wird irgendwie das iPad 3. So, ja. Blub. So, und genau, dann war nämlich auch Keynote am Mittwoch. War ja schon vorher angekündigt worden. Und die erste große Überraschung war, es war nicht Keynote, sondern es war Steve Note. Also die Veranstaltung fing an und es befand sich auf der Bühne Steve Jobs. Eigentlich im Medical Leave of Absence, also eigentlich krankgeschrieben. Sieht aber jetzt auch irgendwie nicht so aus, als wäre er irgendwie ganz doll schlimm krank. Also was man irgendwie hätte befürchten können, so hart, total abgemagert und ganz schlimm krank, nö. Sah eigentlich ganz okay aus. Also, gut, das war irgendwie Tage vorher, kam schon mal das Gerücht auf, dass der vielleicht eventuell dabei sein wollen könnte. Gut, ist ja die Präsentation dann wieder so wie vorher auch, zum Beispiel letztes Jahr, da alleine gemacht hat, halt mit irgendwie für Spezialkrams kam dann da halt Kollegin hoch, aber dass er die Präsentation macht und nicht nur mal eben kurz auftaucht, das hatte ich nicht erwartet. So, dann haben sie verkündet irgendwie, es ist die Post-PC-Ära mit 100 Millionen verkauften iPhones, 15 Millionen iPad. Und und die drei großen Revolutionen, erst der iPod, dann das iPhone und letztes Jahr das iPad und dieses Jahr machen wir irgendwie das Jahr zum iPad 2. Ja, blub. Und dann hätten wir da mal so Features. Erstens, es kommt eine A5 genannte CPU, das ist eine Dual-Core-CPU mit 1 GHz Geschwindigkeit. Soll zweimal so schnell sein CPU-mäßig, also ist wahrscheinlich wirklich einfach nur zwei CPU-Kerne. Und 9-mal so schnelle Grafik, was immer das dann genau heißen mag. Kameras, und zwar 2 Stück, eine vorne, eine hinten. Die vorne kann irgendwie VGA-Auflösung, die hinten soll irgendwie HD-Video aufnehmen können. Ob die auch irgendwo Fotos rauslässt, ist dann die andere spannende Frage. Dann gibt's ein Gyroskop. Das Gerät ist dünner als ein iPhone 4, nämlich 8,8 mm dick. Soll es auch geben in Weiß, und zwar ab dem ersten Tag verfügbar. verfügbar in InSpec in USA in den 2 Geschmacksrichtungen UMTS für AT&T und UMTS Dings für Verizon. Akkulaufzeit auch wieder 10 Stunden, so wie die letzte Version. 650 Gramm, stimmt glaube ich nicht, sind 600 Gramm. Preise bleiben gleich. Und Termin, wann es rauskommt, 11., also nächsten Freitag in USA. 2 Wochen später, am 25. in 26 Ländern, also Deutschland und 25 andere, also irgendwie so Europa und Australien. Und also halt so die großen Länder, wo sie halt relativ schnell rauskommen. So, die Frage, die sich damit noch nicht beantwortet hat, ist, ob ich so ein Gerät jetzt unbedingt haben will. Ich meine, wie ich mich einschätze, könnte es mir glatt passieren, wenn ich das dann erstmal sehe, dass ich sage, haben will. Aber gut, ob ich mir dafür dann irgendwie den Aufwand mache, anzustehen ganz knall früh morgens, ist dann die andere spannende Frage. Aber ja, so, dann gibt's Zusatzspielzeug, nämlich einen HDMI-Out. So frei nach dem Motto, man klemmt unten an den Dock-Connector ein Kabel an, wo auf der einen Seite irgendwie ein USB rausgeht, auf der anderen Seite ein HDMI-Ausgang. Und mit dem iPad 2 soll man dann auch irgendwie das ganze Display mirroren können und tralali und tralala. Kam dann irgendwie ein Stückchen später raus. Ach übrigens, das funktioniert auch nicht nur fürs iPad 2, sondern funktioniert so irgendwie einmal quer durch die Landschaft. Das heißt, es könnte glatt sein, dass ich mit meiner Vermutung sogar richtig gelegen habe, als ich mir da mal laut die Frage gestellt habe bei Twitter, ob das denn sein kann, dass das Kabeldingens da, das ist, womit Steve schon seit Jahren die Keynotes macht. Weil immer, wenn er irgendwas präsentiert und zeigt und auf einem iPhone irgendwas vorführt, dann wirft er das ja da an die Wand. Mit so einem komischen Kabelding. Könnte man ja vermuten, dass das sowas ähnliches ist, wie das, was sie da jetzt auch verkaufen. Und dann gibt es ein It's not a case, it's a cover. eine Abdeckung, die irgendwie mit Magneten, die, wenn ich das richtig verstanden habe, im iPad-Gehäuse drin sind. Sich da jedenfalls dran festhält, auf- und zuklappbar ist und beim Aufklappen von dem Ding das Gerät auch aufweckt. Mit Aufweg-Einschlafhilfe und Magneten. $39 für Polyurethan, $69 für Leder. So, dann angekündigt, Scott Forstall, iOS 4.3. Da hatte ich mir ja zwischendurch schon mal so leise vor mich hin die Frage gestellt, was denn jetzt eigentlich mit 4.3 ist. Weil ich hätte es ja schon noch ganz gerne. Und es kommt, und zwar mit dem iPad 2, nämlich am 11., also in der Woche. Ich vermute mal nachmittags/abends. Soll dann irgendwie schnelleres JavaScript haben, Home-Sharing, Airplay-Verbesserungen. Und beim iPad halt die Einstellung, die ohnehin schon bekannt war, rausgeleakt war, dass man den an der Seite befindlichen Schalter einstellen kann, ob er jetzt ein leise oder ein Rotationslock-Schalter ist. Weil leise im Sinne von komplett lautlos ist er ja sowieso nie. Aber ja. Und bringt dann halt den Personal Hotspot fürs iPhone 4. Außerdem bringt es auf dem iPad 2 mit ein Fotobooth, FaceTime mit iPad. Kommt, wie gesagt, am 11.03. für iPhone, Klammer auf, GSM. Da habe ich dann nochmal nachgeguckt, was das denn meint. Naja, als alles ab 3GS. Oder anders ausgedrückt, hier mein 3G hat sein letztes Software-Update hinter sich. Und für die iPod Touchs ab 3. Generation. Gut, der hat sein letztes Software-Update dann bekommen, als 4.2.1 rauskam. Aber ja. So, Golden Master ist dann am Donnerstag, also gestern noch, rausgekommen, ist dann offiziell geworden. Und die Version entsprach auch dem, was Boy Genius Reporter zwischendurch schon mal berichtet hatte. Was spannenderweise, wenn man irgendwie die Nummern da hinten als hexadezimal fortlaufend betrachtet, ist das eine niedrigere Version, als was vorher da gewesen wäre. Fand ich irgendwie komisch. Aber ja. So. Dann haben sie auch noch irgendwie groß vorgeführt, Apps. Und zwar dieses Mal iMovie fürs iPad und GarageBand fürs iPad. Beide zum Preis von, was war es, 4,99 irgendwie so. Aber ja, ist jetzt nichts, was ich dringend hätte haben wollen. Von daher, nett. So, das Gerät an sich, über die RAM-Ausstattung haben sie sich ja nicht geäußert. Soll es auch irgendwen gegeben haben, der schon fallen lassen hätte, da wären nur 256 MB RAM drin. Das wäre dann in der Kategorie ganz böse Au, weil RAM ist so die große Beschränkung vom iPad. Hat zwar riesengroßes Display, aber dann relativ wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung, was allerspätestens seit 4.2 mit Multitasking dazu führt, dass halt im Hintergrund befindliche Apps aus dem Speicher gekiegelt werden, weil der RAM halt alle ist. Na, also mir fällt es dann halt besonders auf, wenn ich irgendwie unterwegs einen Blog-Eintrag formulationiere, den ins Netz putze und dann hinterher in meinen Feedreader zurückwechsle. Der ist dann nämlich zwischendurch mal einmal umgebracht worden, weil irgendwas zwischendurch zu viel RAM benötigt hat und er halt draufgehen durfte. Aber ja. So, ob ich es haben will, weiß ich noch nicht. Wird bei mir zu einem nicht unwesentlichen Teil davon abhängen, ob ich am 14. vom Augenarzt irgendwie was in die Hand gedrückt bekomme. Also ich fürchte, da könnte ja noch eine OP bei rumkommen, die dann so in dem Dunstkreis vorm 25. dann auch gezogen werden könnte. Und wenn da eine OP kommen sollte, dann könnte ich es mir glatt als, hey, ich habe mal wieder eine OP überstanden, selber spenden. Und wenn da keine OP bei rumkommen sollte, könnte man, hey, ich habe keine OP bekommen. Naja, mal gucken. Eilt nicht. So, da gab es hier noch Atommeldungen. Völlig überraschend, SPD und Grüne haben da nämlich eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt, nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung, gegen die Atomlaufzeitverlängerung. Das Blatt zitiert aus einer Klageschrift, die Bundestagsfraktionen beider Parteien am Montag in Berlin vorlegen wollen. Sie soll dann kommende Woche in Karlsruhe eingereicht werden. Darin wirft die Opposition dem Bund unter anderem vor, den Schutz der Bevölkerung zu missachten. Gegen das von der schwarz-gelben Koalition beschlossene Atomgesetz wollen auch die 5 SPD-regierten Länder vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Ja, Hamburg hat sich da, glaube ich, noch nicht wieder geäußert. Ne? Aber ja. So, und dann völlig überraschend ist die Beschwerde zumindest der 5 Bundesländer dann auch eingereicht worden. Am Montag, 10.38 Uhr, ist mir das in die Finger gefallen und fällt in die Kategorie, ja, ach, groß ankündigen, dann gehört es aber auch dazu. So, dann gibt es Neues vom LHC, zwei Stückmeldungen. Nämlich erstmal irgendwie fällt dann bei mir in die Kategorie Gerücht, dass der Hump weg sein soll. So, was ist der Hump? Also soweit ich es verstanden habe, Vorsicht, gefährliches Halbwissen, ist das eine Anomalie, wo bei den Signalen neben dem eigentlichen Protonensignal noch ein zweites Signal rumschwirrt, was halt so diverse Messungen verwirrt. Und das soll angeblich weg sein. Unangeblich ist mir dann aber auch schon in die Finger gefallen, gab es auf einer der Tagespräsentationen so, ja, das Gerücht, der Hump wäre weg, das stimmt nicht ganz. Also, keine Ahnung, was jetzt stimmt. Aber vielleicht ist auch einfach nur weniger geworden, das wäre ja auch nicht schlecht. So. Dann gab es... Da hatten wir doch noch was. Ach, egal. Dann gab es die ersten Kollisionen. Und zwar am 2., was ist denn der 2. jetzt? Mittwoch? Kann ich mal nachgucken, wann habe ich es mir reingeklebt? Gestern, also ja, Mittwoch. Mittwoch gab es die ersten kleinen Testkollisionen. Sie haben dann also auch mal Teilchen aufeinander knallen lassen. Aber eben noch längst nicht als Physikdurchlauf, sondern erstmal nur, um auszuprobieren, ob sie denn die ganze Steuerung sauber haben. Weil bisher hatten sie die Teilchen sich nie treffen lassen. Einfach erstmal in den Ring reingeschmissen, da Protonen rumkreiseln lassen und ein bisschen an Einstellungen geschraubt. So, wobei sie im Moment noch erstaunlich oft in Exzess runterfallen. Weil ihnen erstaunlich oft die Maschine irgendwo noch Zeug in den Weg räumt. Das ist noch nicht schön, aber ja. So. Dann hätte ich hier, was habe ich denn hier? Den Finanzwurm. Genau, im Brandenburger Finanzministerium in Potsdam. Da wurden am letzten Wochenende nach der Entdeckung eines Computerwurms alle Rechner abgeschaltet und überprüft. Die Sprecherin des Ministeriums, Ingrid Matern, bestätigte am Samstag einen Zeitungsbericht über die Infektion der Behördenrechner. Danach hat ein Computerschädling, der bereits Anfang 2009 im Umlauf war, Computer des Ministeriums in Potsdam lahmgelegt. Ein Vieh, was Anfang 2009 bereits bekannt war. Also da würde ich mal vermuten, die Virenschutzdefinitionen, falls sie überhaupt Virenschutzsoftware einsetzen, müssen dann entweder älter als Anfang 2009 sein, oder es gibt da einen Virenschutzhersteller, der da mal das Problem hat, erklären zu müssen, warum er ein Vieh, was 2009 existierte, nicht mehr findet. Na, also so oder so, irgendwas ist da schräg. Also mal ganz davon abgesehen, wo hat sich das Vieh denn in der Zeit aufgehalten? Oder ist das jetzt das erste Mal, dass sie mal nachgeguckt haben und dann haben sie festgestellt, huch, das ist ja alles voll verseucht. Na, übrigens, billige Lösung, neu aufsetzen. Na, also das ist dann so meine Vermutung, ach, dafür brauchen wir das Cyberabwehrzentrum. Weil diverse Ministerien und diverse Dummpfeifen zu blöd sind, frische Virendefinitionen zu haben. Ja, na dann. Ist die Meldung von Sonntag. Dann ist im Google App Marketplace sind, was waren es, 21? Ich glaube allerdings jetzt auch irgendwo eine Meldung, dass irgendwo 50 dran gewesen wären. Anwendungen mit böswilligem Code entdeckt worden, die irgendwie so lustiges Ausspionitzeln drauf hatten. Und das Schlimmste an böswilliger Code-Logik, nämlich auch eine Funktion, um neuen Code aus dem Netz nachzuladen. Ups. Und das fällt in die Kategorie, sollte man eigentlich nicht haben. Will man eigentlich gar nicht, dass sowas irgendwo bei einem offenen Rechner drauf ist. Oder auf einem Telefon. Und ja, die werden dann entfernt. Das wäre dann auch eine Geschichte, wo ich verstehen kann, wenn Google dann sagt, okay, und da haben wir jetzt auch den Kill-Switch rausgeholt. Dass die Dinger nicht mehr starten. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Ist mir jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Aber ja. So, und gestern Abend gab es dann ein Update, was mir ganz und überhaupt nicht geschmeckt hat, nämlich Twitter, der offizielle iPhone-Twitter-Client alias X, früher mal Tweety, hat ein Update bekommen, gut an sich, irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen neuer Compose-Screen und ansonsten blub, fällt aber damit auf, dass er in der Timeline ganz oben immer einblendet eine Trendsliste, inklusive Promoted-Trend oder anders ausgedrückte Werbung in der Timeline. Geh weg. Dann hat er die absolute oder die Einstellung, dass man einstellen kann, ob man die Zeiten in relativ oder in absolut sehen wollte, auch begraben. Gibt's nicht mehr. Übrigens, das Trendding ist auch nicht abschaltbar. Und ja, was er dann auch noch hat, ist, er startet ja auf dem 3G nicht. Dislike. Und zwar Massive Dislike. Und zwar ganz extrem massive Dislike. Ich kann ja mal jetzt hier gerade live versuchen, ob er mich jetzt irgendwie mag. Oder ob er mir gleich wieder ins Gesicht springt. Okay, starten kann er schon mal. So, dann tappe ich da drauf. Ich meine, kann ich jetzt an der Stelle auch nicht ausschließen, dass es hier mit dem 421 zu tun hat. Weil so ein 3G und 42 vertragen sich ja auch nur begrenzt. Hui, da hat er was geladen. So. Ah, jetzt funktioniert er sogar wieder. Toll. So. Ja, also, ich weiß nicht, was sie da geraucht haben. Also die haben aus dem eigentlich ganz schicken Twitter-Client jedenfalls einen Twitter-Client gemacht, wo ich jetzt intensiv am Überlegen bin, was es für Alternativen gibt. Nach Möglichkeiten solche, die auch auf dem 3G mit 421 noch laufen. Achso, 421 fällt mir hier gerade so ins Gesicht, weil ist hier immer noch auf dem Bildschirm. Ich hatte mir ja vor Ewigkeiten mal irgendwann den Trick mit, wie kann man die Empfangsstärke sich in Zahlen anzeigen lassen, statt in Balken, rausgesucht, indem man nämlich den Field-Test-Modus anschaltet und den dann brutal beendet. Also eben nicht per einmal auf den Home-Button drücken, sich aus dem Speicher entfernen lässt, sondern indem man ihn abschießt. Und dann bleiben die Zahlen halt da oben, weil das ist irgendwie eine Einstellung, die ihr beim Starten einmal anfasst und danach, wenn man ihn brutal beendet, nicht wieder zurückdreht. Und da war ich total überrascht von, dass das 3G diese Einstellung beibehalten hat mit dem ganzen Restore- und Backup-Zurückgespiele. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das irgendwie verschwinden würde, aber wahrscheinlich ist es irgendwie aus dem Backup wieder rausgekommen. Finde ich schon irgendwie interessant. So, und was ich jetzt auch interessant finde, ist, ich habe 34 Minuten, dann darf ich auch am Ende ankommen, nämlich in der Musikecke. In der Musikecke wohnt auch diese Woche, wie schon in der letzten Woche, ich hatte es ja angedroht, Arimathea mit dem Titel God is Love aus dem Album Tried by Fire, 4 Minuten 26 lang, gefunden im Podsafe Music Network. Ist auch schon eine Weile irgendwie, dass ich das mal gefunden habe. Aber ja, kriegt ihr auf die Ohren. Gefolgt von etwas, da habe ich letzten Freitag nach der Podcast-Produktion noch dran gesessen, hatte erst überlegt, ob ich das noch in den Podcast einbaue letzte Woche, habe dann aber, nachdem ich festgestellt habe, dass so ein MacBook Air aufsetzen doch ein bisschen mehr von meiner Aufmerksamkeit benötigt hat, als ich eigentlich erwartet hatte, na, so MacBook Air aufsetzen per, guck mal, da ist eine Timecapsule, guck mal, da ist ein Backup, fass das mal an. Nimm das mal, verleib dir das mal ein, dann murmelt er was von 16 Stunden. Irgendwann hat er aufgehört, mir noch eine Zeitangabe zu geben. Das fand ich dann nicht mehr lustig. Ich bin dann hingegangen, habe gesagt, okay, jetzt hier brutal neu gestartet und jetzt machen wir mal eine per Hand Migration. Habe ich schließlich auf das MacBook Pro, das ihm da jetzt als Quelle dienen durfte, auch gemacht. Ja, hat dann irgendwie die Nacht durchkopiert. Aber hey, es hat funktioniert. Und ja, ich habe eine kopierte iTunes-Library. Habe ich mir aus drei Videos vom letztwöchigen Shuttle-Start was zusammengeschnitzt. Und war auch ganz begeistert davon, dass der Krimi vom SRO in den Flight Day One Highlights mit drinne vorkam. Wegen, weil sonst hätte ich googeln müssen, ob ich das irgendwo anders finde. Also ja, ich hätte es irgendwo anders gefunden, aber nicht in komplett. Und kriegt ihr auf die Ohren die STS 133 Launch Coverage von mir geschnitzt in 10 Minuten 38. So. Und ich sag dann, Schüttel. Ja, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier vernehmen zu können. Vernehmen klingt so polizeilich. Um mich hier hören zu können. Dann könnt ihr mich übrigens auch wieder mit MacBook Airs bewerfen. Die sind nicht so schwer. Oder mit iPads, aber die gehen kaputt. Falls ihr euch irgendwie hier eine Meldung gewünscht habt, die hier nicht aufgetreten ist, oder ihr sauer seid über eine Meldung, die ich in dem Podcast hatte, auch in den anderen Teilen, oder ihr ganz begeistert davon seid, wie ich irgendwas berichtet habe, vorstellbar wär's ja, könnt ihr mich gerne kontaktieren, zum Beispiel indem ihr auf meiner Internetseite compiblog.de einen Kommentar hinterlasst oder mich antwittert. Oder mit Klackerschuhen an mir vorbeilauft. Ich sehe so harmlos aus. Aber ja. Und dann viel Spaß mit God is Love von Arimathea und dem STS 133 Launch Coverage. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Space Shuttle Discovery, the venerable veteran of America's human spaceflight fleet, proudly resting atop Launch Pad 39A here at NASA's Kennedy Space Center in Florida, her wings outstretched and ready to soar into space for the 39th and final time. Shuttle Discovery is completing 27 years of service, the oldest space shuttle in the fleet, launching for the first time in August 1984 on Mission 41D. And over the years, Discovery has achieved many notable accomplishments. In total, Discovery has spent 351 days in orbit, to be exact, 8,441 hours, 50 minutes, and 41 seconds. Orbited Earth 5,628 times, flown 246 crew members to date, docked to the Mir space station once, and to the International Space Station 12 times, with the 13th time upcoming. About 3.5 miles away from Discovery, launch controllers here in Kennedy's Launch Control Center Firing Room 4 are overseeing all the shuttle systems and verifying the step-by-step processes that will lead to an expected liftoff at 4:50 and 27 seconds p.m. Eastern Standard Time. Once again, at this point, there are no technical issues that stand in the way of today's launch.
Go for launch. GC.
Go.
Guidance.
Go.
Fido.
Go.
Prop.
Go.
GNC.
Go.
Max.
Go.
Eagle.
Go.
Ecom.
Go. Pending final steps to cabin leak check.
ACO.
Go. And ISS is go.
DPS.
Go.
INCO.
Go.
PDRS.
Go.
Surgeon.
Go.
Booster.
Go.
Station flight, shuttle flight on my loop.
ISS is go.
Copy that. We have a go from you guys.
NTD, this is SRO on 212.
Right, SRO.
Brain status is no-go at this time. Central command remoting system is partially operational. When selecting a screen, the string will go down. And they experienced this event the other last night. I had confidence in the system as long as they didn't select that screen. That we were confident in the system. However, the same event was experienced when selecting a different screen. They are not confident in the system at this time, and range test is no-go.
Discovery Launch Director, head of Ground 1.
Go for Discovery.
Okay, Steve, I don't know how much you've been following this, but the range is having a little bit of an issue with their range safety command system, the display of their command system, and they're talking it actively over there. Hopeful that we'll get through it. Not quite sure if we will yet or not, but the right people are working on it. So we're going to take this one on down to the wire. We'll go through our poles here and take you on down to 5 minutes and see if we can't get you a good flight today.
Sounds like a great plan, Mike.
This is shuttle launch control. 5 minutes remaining in our hold at T-minus 9 minutes.
This is the NTD conducting the launch status check. All stations verify ready to resume count and go for launch. OTC?
OTC go.
TBC?
TBC go.
PTC?
PTC's go.
LPS?
LPS is go.
Houston flight?
Houston flight is go.
Mila?
Mila's go.
STM?
STM is go.
Safety console?
Safety console's go.
STE?
ST is go.
LRD?
LRD is go.
SRO?
SRO is no-go.
Copy, are you good to go to 5 minutes and hold?
Yes, we are good to go 5 minutes and hold.
Copy. And CDR?
Discovery is go.
Launch director NTD?
Yes, sir.
Our launch team is ready to proceed. SRO has a concurrence to go to 5 minutes.
Okay, copy all that. I'll do my poll this time. KC, Chief Processing Engineer, verify no constraints to launch.
No constraints.
Thank you, Steve. KC, Safety and Mission Assurance.
KC, Safety and Mission Assurance is go pending resolution of the range issue.
Copy. Payload Launch Manager.
Mike, the Space Station Processing Team's go.
Copy. Range weather.
Weather has no constraints for launch.
Copy. Thank you, Kathy. And Ops Manager.
Copy, Mike. On our side, MMT's in really good shape. Vehicle's looking perfect. Weather's looking great. We'll stand by here and see if the range can resolve their issue, but we are go.
Okay, copy that, and we'll take it on down to 5 and see if we can't get there.
Yeah, it's a good plan, Mike. Let's keep going.
And KC, Safety and Mission Assurance?
KC, Safety and Mission Assurance.
Let's see, if we get the go from SRO, you're going to be go. Is that a firm? We don't have to repoll you.
Mike. Yes, we are go.
Right, so we will not repoll you if we get a go from SRO.
That's affirmative.
Thank you, sir.
Concur.
Once again, we will come out of the hold at T-minus 9 minutes. We will count down to T-minus 5 minutes. Between now and then, if the range safety system condition is corrected, we will continue to count down for launch. If not, we will hold at 5 minutes.
TLS is go for orbiter access arm retract. At Discovery OTC, from the processing team of Discovery to the crew of Discovery, enjoy the ride.
Thank you very much. Thanks for all the work you did getting this ready to go, and appreciate all your work. And for those watching, get ready to witness the majesty and the power of Discovery as she lifts off one final time.
Countdown clock is holding at T-minus 5 minutes due to manual request.
Countdown clock is holding here.
5 year, well, we troubleshoot our Eastern Range Central Command reporting system issue.
2 minutes and 48 seconds of hold time remain in today's launch window of Space Shuttle Discovery.
Watch for Ops Manager on 212.
Go ahead.
I got verbal confirmation from the 45th Wing Commander. We are go, and we do not need SROs go, so I would like you to proceed.
Copy that. Entity, with that verification that the range will support today's launch, I need to press on. Pick up the cog on your mark.
Copy that. And SRO entity, need to put this your hold switch to proceed position.
40 seconds remaining in our launch window. Range is go.
TLS, has the SRO hold been removed?
Negative, sir.
SRO entity.
NTD, I can remove the hold here.
NTD, SRO on 212.
So needed to put your hold switch in proceed position.
Hold fire on proceed.
BCGLS, can you verify?
DLS, verify.
15 seconds remaining in our hold.
Copy. Inspector on that, we'll pick up momentarily. CGLS, pick up the clock on your mark.
DLS copies. 3,
2, 1, mark. T-minus 5 minutes.
T-minus 5 minutes and counting.
TLT, OTC, perform APU start.
CLP in work.
And CDI OTC, reconfigure heaters.
Copy, in work.
Go for auto sequence start at T-minus 31 seconds.
CLS is go for auto sequence start.
And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions.
20
seconds. The sound suppression water system has been activated, protecting Discovery and the launch pad from acoustical energy waves. Go for main engine start. We have main engine start. 2, 1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery. A tribute to the dedication, hard work, and pride of America's space shuttle team. The shuttle has cleared the tower.
Right. Space shuttle now rolling over onto its back for the 8.5-minute ride into orbit. Discovery now making one last reach for the stars. Through the area of maximum pressure, reducing the stress on the shuttle as it goes supersonic.
Discovery Houston, you are go at throttle up.
Commander Steve Lindsay acknowledging the call from Capcom Charlie Hoba as Discovery's three main engines throttle back up. Lindsay is joined on the flight deck by pilot Eric Bowen and mission specialist Al Drew and Nicole Stott. Mission specialist Mike Barrett and Steve Bowen. Discovery's three main engines are burning fuel at a rate that would drain an average swimming pool in about 25 seconds. The engines, combined with the solid rocket boosters, produce more than 7 million pounds of thrust. 1 minute, 50 seconds into the flight, we're standing by for separation of the twin solid rocket boosters. Discovery now traveling 2,695 miles an hour. Its altitude 24 miles. Downrange from the Kennedy Space Center, 29 miles. Booster separation confirmed. Discovery's guidance is now converging as the shuttle's onboard computers fine-tune the flight.
Discovery, we saw nominal MECO, ohms 1 not required, preliminary TIG for ohms 2, 3730. Welcome to you and your veteran crew back to space.
Copy, no ohms 1 required, 3730 preliminary TIG, and